The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 16. Januar.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
Wir werden in Grönland etwas unternehmen, ob sie wollen oder nicht. Klar würde ich lieber einen Deal machen, aber wenn es nicht einfach so funktioniert, dann eben auf die harte Tour. So äußert sich Donald Trump über Grönland. Und das fasst die amerikanische Außenpolitik à la Trump eigentlich schon ganz gut zusammen. Wir machen, was wir wollen, egal wen wir damit vor den Kopf stoßen. Der US-Präsident diktiert im Alleingang die Agenda. Oder wie J.D. Vance es im letzten Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz formuliert hat.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Bisher scheint Europa dem Ganzen nicht viel entgegenzusetzen zu haben. Oder ist dieses Verhalten von Trump vielleicht sogar eine Chance für Europa?
The United States used to be the leader of the West. Well, it's going back home to Europe. Europe's going to lead the West. They invented it.
Die US-Historikerin Sarah Payne sieht in Donald Trumps Wild West-Gehabe einen Fehler von einem enormen geopolitischen Ausmaß. Ihre These ist, die USA schotten sich mit einer protektionistischen Wirtschaft ab und vergraulen mit ihrem Auftreten ihrer Alliierten. Europa, so sagt es Payne, entwickelt sich ohne die USA gerade zum neuen, alten Westen. Die Europäer hätten die passenden Institutionen, mit denen sie sich international Freunde schaffen und wertvolle Partnerschaften aufbauen können in Asien und in Südamerika. Und das sehen wir, wie bei Auftritten von Merz in Indien. Auch das Mercosur steht endlich kurz vor dem Abschluss. Die USA, die werden abgehängt. So sagt es die Historikerin.
You're better off with lots of friends going after bullies in the world than you are by yourselves, and we'll find ourselves by ourselves.
Europa hat tatsächlich einige Hebel, derer es sich nur bewusst werden muss, und die Amerikaner mehr Schwachstellen, als sie zugeben wollen. Zum Beispiel, was die Energie betrifft. Trump brüstet sich immer wieder damit, dass die USA mehr Öl und Gas besitzen als die anderen Länder der Welt. Oder wie er es ausdrückt:
We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it.
Aber dafür braucht es Abnehmer, und die findet man vor allem in Europa. Allein beim Rohöl liegt die EU-Abnahme bei rund 2 Millionen Barrel pro Tag. Das ist die Hälfte der gesamten Exportmenge. Ähnlich sieht es beim Flüssiggas aus. Und dann gibt es ja auch noch Russland. Die Energiepartnerschaft zwischen dem Ölriesen und Europa hat zwei Weltkriege überlebt. Sie könnte auch nach dem Ukraine-Krieg mit einem neuen Staatschef wieder erneuert werden. Sollte das zustande kommen, könnten die USA auf ihrem Öl und Gas sitzen bleiben. Und nun ja, was die USA an Öl haben, fehlt ihnen an Geld. Rund ein Viertel der offiziellen US-Staatsschulden, das sind etwa 9 Billionen Dollar, wird von ausländischen Investoren gehalten. Allein Europa besitzt davon rund 3 Billionen. Würden europäische Notenbanken und Versicherer ihr Geld abziehen, wäre Washington massiv unter Druck. Und dann ist da noch die Botox-Falle. Denn die USA sind das wichtigste Empfängerland von europäischen Pharmazieprodukten. 2024 gingen mehr als 38% aller EU-Exporte aus diesem Bereich über den Atlantik. Nach Angaben der US-Pharmacopeia kommen über 40% der Wirkstoffe in US-Markenmedikamenten aus Europa. Darunter die Lieblingsabnehmspritze der Stars, Ozempic, hergestellt in Dänemark. Und das in Amerika gespritzte Botox stammt sogar zu 90% aus Europa, genauer gesagt aus Irland. Europa sollte also aufhören, sich klein zu machen. Es lohnt sich, an unseren Werten festzuhalten. Ein fairer Umgang mit anderen Ländern ist keine Naivität und kein Selbstzweck. Es ist eine kluge Strategie, die für uns genau das bewirken könnte, was Trump für sich will. Statt MAGA kommt MEGA. Make Europe Great Again. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ben Hodges war Generalleutnant der US-Landstreitkräfte für das Gebiet von Europa. Er lebt in Deutschland. Mit ihm habe ich am Abend über Trump und den Iran gesprochen.
I think he's sincere that he wants to see innocent people, you know, protesters being murdered. But what he's really after is a demonstration like when he bombed Iran's nuclear facility several months ago.
Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die Zahlen von Goldman Sachs und Morgan Stanley und wir lernen alles über einen Streit bei The Police. Der neue Rhythmus der US-Regierung ist der eines Marsches. Das Militärische ist in Donald Trumps zweiter Amtszeit neben den Zöllen das politische Mittel seiner Wahl. In Venezuela hat er gezeigt, was Realpolitik für ihn ist, den Diktator Maduro von US-Soldaten vor ein US-Gericht zu bringen, nämlich. Auch Grönland ist auf seiner Wishlist und der Iran ist im Visier. Seit Wochen wird das Land erschüttert von Protesten gegen das Mullah-Regime. Laut Aktivisten schlagen die Machthaber brutal zurück. Tausende Tote werden befürchtet. Trump hat den Demonstranten Hilfe versprochen. Help is on its way, hat er bei Truth Social geschrieben. Aber er wolle keine Boots on the ground, das hat er nämlich auch gesagt. Es wurde darum mit einem Luftschlag gerechnet. Vielleicht kommt er noch, vielleicht aber auch nicht. Ich habe bei Ben Hodges angerufen. Er ist Amerikaner aus Florida, lebt in Deutschland und war über 30 Jahre Soldat. Am Ende wurde er für einige Jahre Oberbefehlshaber der US Army in Europa. Hello, Ben Hodges.
Hello, Chelsea.
Ich habe ihn gefragt, was könnte das Ziel einer solchen Intervention sein? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Trump im Wahlkampf betont hatte, sich aus endlosen Kriegen und Regimewechseln herauszuhalten. What could the goal of that kind of intervention be, especially given the fact that Trump campaigned on staying out of forever wars and regime change missions?
Well, what the president wants is to have a quick, clean, no casualties, use of force, and then declare victory and walk away from it. I think he's sincere that he wants to see innocent people, you know, protesters being murdered. But what he's really after is a demonstration like when he bombed Iran's nuclear facility several months ago. I think he's realizing now, or people around him have told him and said, look, you're not going to stop the regime from killing protesters. Just by a couple of quick strikes with tomahawks that might destroy some of the Revolutionary Guard facilities. This is not a problem you can solve with drone strikes or long-range missiles.
Er sagt, der Präsident möchte eine schnelle, saubere Aktion ohne eigene Verluste. Gewalt anwenden, den Sieg erklären und sich dann wieder zurückziehen. Ben Hodges glaubt dem US-Präsidenten, dass er das Töten unschuldiger Demonstranten beenden will. Aber es geht eben auch um eine Machtdemonstration, ähnlich wie bei dem Angriff auf Irans Nuklearanlagen vor einigen Monaten. Ben Hodges glaubt, dass Trumps Berater ihm klargemacht hätten, dass ein paar Tomahawk-Schläge das Regime aber nicht abhalten werden, Demonstranten zu töten. Ich habe Ben Hodges gefragt, ob man mit so einem Eingreifen nicht eher Instabilität schaffen würde.
But can you actually support a protest movement from the outside? Can that create stability?
Well, this is a terrific question. The problem that multiple American administrations have had, and this Trump administration is just as bad as any of the others, is thinking through what happens after the action. After the, whether it's decapitation of the regime or show of force, then what? And you can't do that with air power. So I don't know. I don't think they've got somebody in mind that the Iranian people would also support. If you don't get the right person to come in afterwards, it's accepted and respected by the local people, then it's going to be a fool's errand anyway.
Ben Hodges sagt, dass es das Problem vieler US-Regierungen gewesen sein, dass man nicht zu Ende denkt, was nachher passiert. Ob Regimewechsel oder Machtdemonstration, was folgt eigentlich danach? Mit Luftschlägen allein lässt sich so etwas nicht lösen. Es geht auch darum, ob die neuen Machthaber von der iranischen Bevölkerung akzeptiert werden, wenn man nicht die richtige Person findet, die vom eigenen Volk respektiert wird, ist das Ganze ohnehin ein sinnloses Unterfangen. Ich habe ihn gefragt, wer rüstet eigentlich die iranischen Streitkräfte aus? Woher bekommen sie ihre Waffen? I'd be curious to hear who exactly equips the Iranian armed forces. Where do they get their weapons from?
Well, they do have their own industry that produces long-range missiles. I mean, they supply missiles to other people. So they've got a healthy defense industry. Remember, they were the ones that provided the Shahed drones to Russia, that Russia uses against Ukraine. So they have the capability to produce the weapons that they would need, and they've got IRGC, the Revolutionary Guard Corps, is not only is it the super loyal, fanatical almost military force, they also were very corrupt, and they control businesses and a lot of parts of Iranian society. So they're not the ones that are going to collapse. They will fight as long as they think they can. And I think they probably are pretty well armed.
Er sagt, der Iran hat eine eigene Rüstungsindustrie, die Langstreckenraketen herstellt und auch andere Länder beliefert. Er hat also eine durchaus leistungsfähige Verteidigungswirtschaft. Man darf nicht vergessen, es waren iranische Shahed-Drohnen, die Russland im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt hat. Sie können also die Waffen selbst produzieren, die sie brauchen. Die Revolutionsgarden sind nicht nur eine loyale militärische Kraft, sondern auch zutiefst korrupt. Sie kontrollieren große Teile der Wirtschaft und Gesellschaft des Landes. Diese Leute werden sich nicht einfach auflösen. Sie kämpfen, solange sie glauben, dass sich das lohnt. Und ja, sie sind gut bewaffnet. Ich habe Ben Hodges noch gefragt, Sie haben ja viel Erfahrung hier in Europa, unter anderem als Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa. Welche strategische Rolle spielen US-Militärstützpunkte in Europa bei möglichen Operationen im Nahen Osten? You, of course, have a lot of experience here in Europe as Commanding General of the United States Army Europe. What kind of a strategic role do U.S. military bases here in Europe play for operations in the Middle East?
Well, of course, Ramstein Air Base is the world's largest unsinkable aircraft carrier. I mean, that is such an important platform that Germany allows us to have here in at Ramstein. It's anything we do in the Middle East or in Africa, for that matter, and, of course, across most of Europe, you end up having to go through Ramstein. Now, of course, in Turkey, in Incirlik is a Turkish air base where you have a U.S. air base inside the Turkish air base. That's an important facility for us as well. And then there's Aviano Air Base in Italy. So the air bases are important. And when we also, thanks to our Greek allies, we have naval facilities in Crete that are important for anything we do in the Middle East, because ships operating in the Eastern Mediterranean, of course, would be supporting operations against Iran. So these bases, which, by the way, are at risk if the Trump administration continues to threaten our Danish ally about Greenland, I think, you know, we could lose access to some of these bases as a negative byproduct of these kind of policies.
Er sagt, nun, die Airbase Ramstein ist im Grunde der größte unsinkbare Flugzeugträger der Welt. Das ist ein extrem wichtiger Standort und wir sind Deutschland sehr dankbar, dass wir ihn hier betreiben dürfen. Alles, was wir im Nahen Osten oder in Afrika tun und natürlich in weiten Teilen Europas, läuft letztlich über Ramstein. In der Türkei gibt es ebenfalls einen wichtigen Stützpunkt. Auch Aviano in Italien spielt eine zentrale Rolle. Ebenso haben wir dank unserer griechischen Partner Marineeinrichtungen auf Kreta, die für Operationen im Nahen Osten wichtig wären, etwa für Schiffe im östlichen Mittelmeer. Wenn Trump mit seiner Politik so weitermacht, wie zum Beispiel auch in Grönland, dann könnten wir den Zugang zu diesen europäischen Stützpunkten verlieren. Das befürchtet Ben Hodges.
Well, let's hope that people recognize that on both sides of the Atlantic. Thank you so much for your time, Ben Hodges.
Okay, thanks for the privilege.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben zwei Schwergewichte der Wall Street ihre Zahlen vorgelegt, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Anne Schwedt hat an der Wall Street alle Details dazu. Sag uns, Anne, wie sieht es aus bei den beiden Bankengiganten?
Hallo Chelsea. Ja, Goldman Sachs und Morgan Stanley haben beide starke Zahlen abgeliefert, aber mit unterschiedlichen Stärken, die auch an der Börse gut ankommen. Bei Goldman Sachs ist der Gewinn im Schlussquartal im Vergleich zum Vorjahr um rund 12% nach oben gegangen, obwohl der Umsatz wegen des Ausstiegs aus dem Apple-Kreditkartengeschäft leicht geschrumpft ist. Besonders stark war das klassische Wall Street-Geschäft. Die Erlöse im Aktienhandel sind um etwa 25% gestiegen, im Anleihenhandel um rund 12% und auch die Investmentbanking-Gebühren lagen ungefähr ein Viertel über dem Vorjahr. Die Anleger feierten das mit einem Aktienplus von fast 5%. Morgan Stanley punktet vor allem mit seinem stabilen Vermögensverwaltungsgeschäft. Der Gewinn ist im Jahresvergleich deutlich zweistellig gestiegen, der Umsatz ebenfalls, getragen von einem Plus im Wealth Management im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und einem kräftigen, fast 50-prozentigen Sprung bei den Investmentbanking-Erlösen. Die betreuten Kundenvermögen sind auf rund 9,3 Billionen Dollar geklettert, dank starker Mittelzuflüsse. Das sorgt für stetig wachsende Gebühreneinnahmen und kommt auch an der Börse super an. Die Aktie von Morgan Stanley konnte um rund 6% zulegen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass das liebe Geld, Familien, Freunde und auch Bands so spalten kann. Hier ist die Rede von den UK-Pop-Legenden The Police, einer der erfolgreichsten Gruppen der New Wave-Ära. Gegründet wurde die britische Band 1977. Der Schlagzeuger Stuart Copeland hat den späteren Frontman Sting in einem Newcastle Jazz Club kennengelernt. Es hat nicht lange gedauert, bis aus ersten Jam-Sessions eigene Songs entstanden. Der Gitarrist wurde ein Mann namens Andy Summers. Fertig war die Band. Der große Durchbruch gelang The Police 1978 mit Roxanne. Anfangs war das Trio stark von Punk und Reggae inspiriert. Später kamen Jazz-Elemente dazu. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre haben sie einen Chart-Hit nach dem anderen rausgebracht, bis 1984 die Spannungen zwischen den Mitgliedern zu viel wurden. Der Streit ging um Credit, Songwriting-Rechte und natürlich auch um Geld. Sting als Frontmann hat den Großteil der Anerkennung und Einnahmen für sich beansprucht. Die anderen beiden Musiker haben sich benachteiligt gefühlt. Die Band hat sich aufgelöst. Sie sollten sich viele Jahre nicht wiedersehen, bis 2007, als sie gemeinsam die Grammy-Verleihung eröffnet haben. Anschließend folgte eine extrem lukrative Welttournee. Innerhalb von 30 Minuten nach Vorverkaufsstart wurden alle UK-Auftritte komplett ausverkauft. Aber kaum war die letzte Show gespielt, hat sich das Verhältnis wieder verschlechtert und The Police haben sich ein weiteres Mal aufgelöst. Seitdem haben sich die Beziehungen nicht verbessert, sondern sind eher noch schlimmer geworden. Streitpunkt: Wer bekommt wie viel Geld aus den Einnahmen der Streaming-Plattformen? Bislang hatte Sting sämtliche Tantiemen eingesammelt und anschließend unter den drei Bandmitgliedern verteilt. Summers und Copeland haben sich aber deutlich unterbezahlt gefühlt und sind schließlich vor Gericht gezogen. Für Songs wie Every Breath You Take, einen der meistgespielten Radiosongs aller Zeiten, hatten sie, ihrer Meinung nach, viel zu wenig erhalten. Oder anders gesagt, Every Breath You Take every cent you make.
Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching.
Vor allem haben sie sich über einen Deal von 2022 geärgert, den Sting und die Universal Music Group geschlossen hatten. Da hatte er Rechte an einigen Police-Liedern verkauft für über 200 Millionen Dollar. Davon haben Summers und Copeland keinen Cent gesehen, so heißt es. Deswegen klagen die beiden. Jetzt kommt raus, Sting hat schon mal was gezahlt an die beiden, über 800.000 Dollar. Aber die Klage dauert noch an.
It's the same old thing as yesterday.
Streit, Egos, Millionenklagen, Anwälte, auch Rockstars haben es nicht leicht. Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie meine Kollegin Aleph Doğan im Pioneer Briefing Weekend Edition. Same time, same place.